HR2 Kultur Podcast.
Interessante Köpfe zu Gast bei Ihnen.
Doppelkopf. Gebühren für gutes Programm.
Heute mit Sibylle Bergemann, der Bilderjägerin, die nicht schlafen kann, wenn sie daran denkt, was sie alles fotografieren müsste. Manche nennen sie die große Dame der DDR-Fotografie, aber dieser Titel passt längst nicht mehr, denn es sind 2 Jahrzehnte ins Land gegangen, in denen Sibylle Bergemann unendlich viel Neues gesehen und mit der Kamera festgehalten hat, unterwegs in der nahen und in der fernen Welt, immer gegenwärtig, immer unmittelbar, immer gut vorbereitet auf die Orte und Menschen, zu denen sie kommt. Im Studio mit ihr ist Barbara Henke. Frau Bergemann, das Hauptthema wurde sehr schnell in Ihrer Arbeit mit der Fotografie das Menschenbildnis. Man kann sich eigentlich kaum vorstellen, aber Sie haben es erzählt, dass Sie am Anfang große Scheu hatten, Menschen aufzunehmen.
Ja, zuerst habe ich mich nicht getraut. Ich wollte den Menschen irgendwie nicht zu nahe kommen. Und wir wohnten ja in Friedrichstraße-Ecke, in Walidenstraße, an einer sehr belebten Ecke. Und wenn ich losgegangen bin, um fotografieren zu gehen, und wenn jemand irgendwas Blödes gesagt hat, bin ich gleich wieder nach Hause gegangen.
Also wenn die Leute gemerkt haben, die hält die Kamera auf mich und darauf
ja,
reagiert haben.
Ja, nur wenn ich die Kamera um hatte und jemand hat komisch geguckt oder was gesagt, dann ging es gar nicht. Aber da gibt es dann eben so Sachen, da muss man durch, da muss man es einfach machen. Also ich durfte dann nicht die Kamera erstmal in der Tasche haben, dann hätte ich sie überhaupt nicht ausgepackt. Und wenn ich es dann unbedingt wollte, dann ging es auch. Oder ist es bis heute so?
Also immer noch eine gewisse Scheu, Menschen so direkt durch ein Objektiv anzupeilen.
Ja, wird immer schlimmer.
Dabei also, haben Sie es ja dann im Lauf Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Fotografin mit professionellen Models zu tun bekommen. Die Modefotografie nahm ja dann eine große Stellung ein. Und diese jungen Frauen sind daran gewöhnt. Die sind die Kamera gewöhnt als ein Instrument, das zwischen ihnen und dem Gesicht des Menschen ist, der sie fotografiert. Also die stört's ja gar nicht.
Das ist was anderes. Bei Mode, da ist es ja klar, dass man deshalb zusammenkommt, um Fotos zu machen. Und dann muss man natürlich auch eine Beziehung finden zu dem meistens Mädchen oder zu der Frau. Also damit man eine Linie findet oder eine Idee für eine Geschichte. Bei Porträts ist schon wieder komplizierter. Also da gibt's auch so Lampenfieber auf beiden Seiten.
Berühmte Porträts von Ihnen sind die von Schauspielerinnen, wie etwa die junge Katharina Thalbach oder Angelika Domröse.
Ja, aber das ist egal, ob das jetzt Schauspieler oder normale Leute sind. Aber die Schauspieler haben das Problem, dass sie schwer sie selbst sein können. Wenn die eine Rolle haben, dann ist das alles einfach. Aber die tun sich schwer, sie selber zu sein und wollen vielleicht auch nicht was von sich preisgeben. Das ist immer kompliziert.
Also die Privatheit rauszukriegen, ja, ist sehr schwierig. Hm. Was machen Sie dann? Plaudern Sie mit den Menschen?
Ja, man muss reden. Wahrscheinlich redet man auch ziemlichen Unsinn, aber man muss reden miteinander.
Ganz früh schon, Sibylle Bergemann, als Sie sich entschlossen hatten, den Beruf der Fotografin zu ergreifen, sind Sie ins Team der Sibylle gekommen. Die Sibylle, eine berühmte Modezeitschrift, leider gar nicht mehr existent. Sie wurde Mitte der 50er Jahre gegründet und hat dann die deutsche Einheit nur wenige Jahre überlebt, war eine Hochglanzzeitschrift, die ja quasi nach französischen Vorbildern gearbeitet hat. Wie ist Ihnen das gelungen, in das Team hineinzukommen?
Also ich habe zunächst, als ich angefangen habe zu fotografieren, auch schnell alles andere. Ich habe ja als Sekretärin gearbeitet und habe ruckzuck die Arbeitsstelle aufgegeben und habe dann 10 Jahre ziemlich intensiv für den Sonntag gearbeitet. Es war eine Zeitschrift herausgegeben vom Kulturbund für Kunst und Literatur. Das war eine sehr gute Schule, weil das hauptsächlich Randthemen waren. Also es waren nicht so die Themen, die in den Wochenzeitschriften sonst behandelt wurden, wo also alles ein bisschen Freude, Friede, Eierkuchen war. Das habe ich nicht machen müssen und auch nicht wollen. Das waren die ersten Jahre, als ich fotografiert habe. Ich habe ja 67 angefangen und ich glaube, meine ersten Fotos für die Sibylle waren Anfang der 70er Jahre. Das kam, weil ich mit Arno Fischer zusammen lebe und er für die Redaktion Sibylle fotografiert hat, Mode, lernte ich die kennen, beziehungsweise die haben mich kennengelernt und dann habe ich so erste kleine Aufträge bekommen und das wurde dann mehr und die erste große Serie war schon die mit Katharina Thalbach.
Dass Sie als Studentin zu Arno Fischer gekommen sind, an die Hochschule in Berlin-Weißensee, habe ich gelesen, sei auf Anstoß einer Redakteurskollegin gewesen. Also die muss ja schon gewusst haben, da steckt ein Talent für Bilder in der Frau.
Also richtig Studentin war ich ja nicht. Ich bin nur zu den Vorlesungen gegangen, wenn er mit der Modeklasse oder mit den Grafikern Unterricht gemacht hat. Ich war nie eingeschrieben in Weißensee. Das war völlig privat, dass ich da mitgesessen habe und zugehört. Ich habe überhaupt nicht studiert. Ja, das war eine Bildredakteurin, die Brigitte Vogt, beim Magazin, wo ich gearbeitet habe. Die wusste, dass ich gerne fotografieren möchte. Und ich habe dann auch viel in der Bildredaktion gesessen, was die in der Redaktion dann nicht so toll fanden, weil das war nicht mein Job. Ich war als Sekretärin dort. Und die Brigitte Vogt hat dann gesagt, geh doch mal zu dem Fischer da nach Weißensee, weil sie hatte bei ihm ihr Diplom gemacht. Und so hat sich das ergeben.
Und als sich dann eine Partnerschaft entwickelte, ein Liebesverhältnis entwickelte zwischen Sibylle Bergemann und Arno Fischer, waren Sie da, wenn Sie irgendwo hinkamen, immer die Kleine vom Fischer? Und
nö.
Nein, man hat Sie für vollgenommen als selbstständige Person.
Naja, das hat schon ein bisschen gedauert mit dem Vervollnehmen.
Weil es kommt ja immer so der Verdacht, da verschafft jetzt jemand der Geliebten eine Eintrittskarte in ein Arbeitsgebiet und so.
Nein, es war auch so, dass immer alle gedacht haben, ich habe angefangen zu fotografieren, weil ich Arno Fischer kennengelernt habe. Aber es war ja genau umgekehrt. Ich wollte fotografieren und bin deshalb zu ihm gegangen. Naja, ich war schon die Kleine. Mhm. Also und ich wurde natürlich nicht für voll genommen. Das war aber, glaube ich, ein Vorteil.
Also, inwiefern?
Ich sehe das auch bei anderen jungen Frauen. Also ich hatte auch jetzt eine Schülerin, die hat in St. Pauli fotografiert und die hatte auch den großen Vorteil, dass sie die Kleine nicht für voll genommen haben. Dadurch kommt man ganz gut an die Leute ran und die haben weniger Hemmung.
Es ist real so, dass Sibylle Bergemann eine zierliche kleine Persönlichkeit ist. Von der geht natürlich nichts Bedrohliches aus, nichts Dominierendes.
Ja, das wahrscheinlich ist es so.
Aber jetzt kommen wir mal zur Sibylle und zur konkreten Arbeit da. Arno Fischer hat in seinen Erinnerungen an die Zeit immer wieder betont, dass man erstmal die Puppenposen abschaffen musste. Modefotografie, das war so, da stellen sich hübsche junge Frauen hin und zeigen ein Kleid. Ich muss gestehen, in den Bildern, die ich von ihrem Mann gesehen habe, habe ich trotzdem immer das Gefühl, die Aufnahmen werden aber doch gemacht, um Kleidung zu zeigen. Wenn auch nicht puppenhaft, aber doch klar mit dem Zweck, hier wird der Faltenfall oder der schöne Stoff oder sowas wird in den Vordergrund gestellt. Und bei Ihren Aufnahmen, Frau Bergemann, habe ich mehr so das Gefühl, es geht in die Richtung, ich schaffe ein Porträt mit dieser Frau. Und was die dabei trägt, das ist ganz nett, aber ist nicht das, was mich primär interessiert.
Ja, ich glaube, dass meine Modefotos zum großen Teil Porträts sind. Und dass die Frauen eben, wenn wir Glück hatten, was Schönes anhatten. Es ist natürlich, man kann nicht sagen, dass es egal ist, was die anhaben. Das kann man die Fotos durchgehen. Also die allerlei Raugeschichte, das sind junge Leute, die Lederklamotten gemacht haben. Also es ist schon ein Unterschied, ob jemand eine Kittelschürze anhat oder irgendwie ein tolles Kleid, weil da bewegt man sich auch anders drin und man spinnt sich auch anders ein. Aber trotzdem sind meine Modefotos sehr porträthaft, die meisten.
Und es sind keine Lächelporträts, keine Aufnahmen, wo man das Gefühl hat, hier werden erfolgreiche, selbstbewusste Frauen, die man als Vorzeigemädchen für die DDR hinstellen konnte, gezeigt. In der Sibylle wurde doch aber sicher auch diskutiert darüber, was können wir zeigen und was nicht. Denn so ganz ohne Kontrolle von oben lief das ja nicht.
Nee, also selbstbewusst waren die schon, die Frauen. Oder das waren wir im Prinzip schon. Es gab den schönen Satz, so sehen unsere Frauen nicht aus. Mhm. Ja, die sollten schon Optimismus ausstrahlen. Und ich habe mal nachgeguckt, ich habe auch Fotos, wo die Frauen lachen, aber wenig. Und ich finde das toll, wenn Frauen lachen oder Menschen lachen, aber das muss dann wirklich von innen rauskommen. Und ich finde es furchtbar, wenn man, also gerade in der Werbung oder so, wo man sieht, dass die Leute sich das Lachen draufdrücken und das eigentlich gar nicht von innen kommt. Bei mir lachen sie nicht so, aber ich finde, die meisten sehen schön aus und selbstbewusst und gar nicht traurig, dass da eine Melancholie drin ist. Dafür kann ich nicht. Da habe ich mich auch jahrelang dagegen gewehrt. Aber es ist so. Und ich finde schon, dass die meistens schön aussehen.
Mir gefallen aus den Bildern von der Sibylle-Zeit, die ich gesehen habe, am besten die, die Ähnlichkeit haben mit dem, was man Filmstills nennt. Also als sei es eine Momentaufnahme aus einem Geschehen, was eine längere Zeit gedauert hat. Also wo ich dann fantasieren kann, wenn ich dann so eine Momentaufnahme sehe, mir vorstellen kann, da ist eine Geschichte, die hat vorher schon angefangen und die geht hinterher weiter, was man im privaten Bereich Schnappschüsse nennen würde. Weil sie so einen Schlüsselmoment erfassen. Wie kann sowas entstehen?
Ja, es hat wahrscheinlich haben meine Fotos irgend sowas von Filmabläufen. Wie es entsteht, weiß ich auch nicht. Es ist ja dann einfach so, dass man, wenn man eine Modeserie macht, dass es dann eine Idee gibt. Also bei der Sibylle war das so, im Gegensatz zu dem, was jetzt üblich ist, dass es also ein Team gibt, wo ein Stylist kommt und Haare und Make-up und so. Bei der Sibylle war das so, das hat alles die Redakteurin gemacht. Also ich habe die 25 Jahre hauptsächlich mit einer Redakteurin, mit der Claudia Engelbrecht, gearbeitet. Und die hat die Klamotten besorgt oder hergestellt, also entworfen und hat die Schminke gemacht, hat das ganze Zubehör besorgt. Wir waren das beide alleine, die das gemacht haben. Und vielleicht war das auch eine andere Intensität, als wenn so ein großer Pulk da ist. Also ich habe es dann auch anders kennengelernt. Ich habe dann 88 diese allerlei Raugeschichten. Es war dann ein Sternauftrag und das war das erste Mal, dass ich in so einem Team gearbeitet habe, wo ich große Angst habe. Ich habe nicht geschlafen vor Angst, weil da kam wirklich ein Stylist, der in New York und Paris lebt. Und dann kam jemand für Haare, zwei Jungs aus Paris für Haare und Make-up. Ich meine, abgesehen davon, ich hätte das ja gar nicht machen dürfen. Das war 88. Wir haben es einfach gemacht. Und das war toll. Wir haben uns gut verstanden und das war eine sehr schöne Erfahrung. Und es ist bis heute so, wenn die richtigen Leute zusammen sind, mit denen man gerne arbeitet, ist es wunderbar. Wenn es nicht so ist, dann ist es schwierig. Dann kann ich auch ganz schön zickig sein.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese andere Erfahrung, nur die Redakteurin, die gleichzeitig Maske und Assistentin quasi ist und die Fotografin und die Models, da kommt natürlich mehr so eine verschworene und ein bisschen intimere Gemeinschaft zustande.
Also, ja, wir waren wie ein altes Ehepaar nachher.
Ja, ja. Stichwort allerlei Rau und alternative Labels. Die meisten Kleidungsstücke, die in der DDR in die Läden kamen, kamen aus volkseigenen Betrieben, also VEB-Klamotten. Dann gab es eine besondere Marke, die hieß Exquisite. Aber Sie haben es ja schon angedeutet, was die Models trugen, die in der Sibylle dann auftauchten auf den Fotografien. Das waren zum Teil Fantasiekleider, die konnten dann die DDR-Bürgerinnen auch gar nicht irgendwo erwerben.
Naja, das waren die Sachen, wo es dann eben auch Ärger gab. Ja, es gab einmal diese sogenannten VVB, Vereinigung volkseigener Betriebe, wo solche Sachen, solche Kollektionen gezeigt werden mussten. Die waren nicht alle schlimm, aber manche waren wirklich ganz schlimm. Und dann war es aber so, dass man natürlich der Redakteurin, mit der man immer gearbeitet hat, gegenüber auch verpflichtet war. Die hat dann gesagt, also das musst du jetzt auch machen. Und so ist es nicht nur mir gegangen, so ist es auch den anderen gegangen. Und dann, Exquisite war schon ein bisschen besser, das sah schon ein bisschen schicker aus, aber es war natürlich auch irgendwie auch relativ langweilig. Und dann gab es die Sachen, wo die Redakteure was zusammengestellt haben, wo es darum ging, einen Trend zu zeigen oder einfach eine Information, was zurzeit irgendwie angesagt ist. Und dann haben die Sachen zusammengetragen, zusammengeborgt, zum Teil privat. Also die, was die Katharina Thalbach anhat in der Serie, das ist alles zusammengeborgt. Zum Teil von mir was an und eigene Sachen und also wirklich alles zusammengeborgt. Und solche Serien haben natürlich am meisten Spaß gemacht, wenn man, man musste dann auch nicht so genau darauf achten, dass es so zu sehen ist. Wir hatten einen großen Vorteil, glaube ich. Es ging nie um Geld. Ja, wir, erstens haben wir wenig verdient dabei. Es gab irgendwie 75 Mark für eine Seite. Und es war nicht der Druck von irgendwelchen Herstellern, die Sachen verkaufen zu müssen. Weil die es zu kaufen gab, die haben uns nicht interessiert. Beziehungsweise die Leserinnen auch nicht interessiert oder wenig. Ja, und die anderen gab es nicht. Und da gab es natürlich immer Ärger. Nicht immer, aber schon viel, weil dann Briefe kamen, ja, wo gibt's denn das jetzt zu kaufen und so.
Aber da gab es, habe ich erzählt bekommen, Schnittmusterbogen, die in der Sibylle drin lagen. Konnte man darauf dann die Fantasiekleider finden, die von der Redaktion mehr oder weniger erfunden worden waren?
Naja, das waren meistens aber auch so ziemlich anständige Sachen. Also das waren keine flippigen Teile. Das war, wir haben immer gesagt, arm, aber sauber. Es waren so ganz nette Sachen, aber nichts Verrücktes. Aber ganz schön auch.
Ich habe bei der Vorbereitung zu unserem Gespräch ein Interview von Ihnen gelesen, wo Sie erzählt haben, dass die Herstellerin, ich nehme an, der Begriff steht für Laborantin, wohl in einem Fotolabor, ihre Bilder zerrissen hat. Wissen Sie, welche Geschichte ich meine? Nee, und ja. Was war da los?
Die Herstellerin war, ich weiß nicht, weil das gibt's heute nicht mehr, war die Verbindung in technischer Hinsicht zwischen Redaktion und Druckerei. Mhm. Die hat geguckt, ob die Fotos scharf sind. Und die hat dann mit dem Fadenzähler geguckt, bei Porträts, ob sie die Wimpern zählen kann.
Ach du liebe Zeit.
Und das konnte man bei mir nicht immer oder bei den anderen auch nicht. Und die hatte eine gewisse Macht. Wenn die gesagt hat, das ist technisch, können sie nicht drucken, dann stand man wie ein ungezogenes Kind da und konnte nichts machen. Beziehungsweise die Chefredakteurin musste dann einen Brief an die Druckerei schreiben, dass das Foto gedruckt werden soll, obwohl es nicht scharf ist. Das war natürlich nervig. Ja, es gab eine Serie, die Zirkusserie. Da hatte diese Herstellerin gerade irgendwie so eine Abmagerungskur gemacht und war irgendwie ein bisschen mit Nerven runter. Und ich kam hin und ich habe das Layout gesehen und die haben von den Fotos einfach nur den Mittelteil gedruckt, haben links und rechts alles weggelassen. Also wir sind im Zirkus, wir haben im Zirkus fotografiert, um die
Bewegung,
Zirkusatmosphäre zu haben.
Da entsteht schon mal eine Unschärfe.
Da steht das Mädchen auf dem Ball und daneben sitzt ein Affe. Und das links und rechts war alles weggeschnitten. Und dann habe ich gesagt, naja, das verstehe ich nicht. Dann hätten wir das auch im Atelier machen können. Und da die einen Wutanfall gekriegt und hat die Sachen zerrissen und verknautscht. Die Chefredakteurin war auch dabei und auch die stellvertretende Chefredakteurin. Hat sich auch keiner entschuldigt. Also als Fotograf war man meistens dann doch der oder die Unbequeme. Bin dann gegangen, bin 2 Jahre nicht hingegangen in die Redaktion. Sie haben es aber dann so gedruckt, wo alles drauf war.
Sibylle Bergemann, kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch für den HR2 Doppelkopf. Die Gruppe Tinder Sticks soll es sein, mit dem Titel Traveling Light. Gibt's dazu einen Kommentar von Ihnen?
Nee, so meine Autofahrmusik.
There are places I don't remember. There are times and days they mean nothing to me.
H2 Kultur mit dem Doppelkopf. Heute zu Gast Sibylle Bergemann, als Fotografin eine Bilderjägerin. Zu sehen waren und sind La Bergemanns erbeutete Fotostrecken, zum Beispiel im Magazin Geo oder in der Illustrierten Stern. Wie erwähnt, früher in der Modezeitschrift Sibylle und davor in der Wochenzeitung Sonntag, die dann später Freitag hieß, und auch in dem Heft Das Magazin. Bergemann-Bilder zeigen die klassischen Motive der Fotografie, Porträts, Modeaufnahmen, Reportagen, Landschaften, Stadtansichten, früher schwarz-weiß und seit 1990 auch in Farbe und als Polaroid. Ganz offensichtlich, Frau Bergemann, können Sie sich für die Farbe richtig begeistern. Aber der Weg zur Farbe war schwierig, oder?
Es war ein schwerer Weg und ich habe mich auch dagegen gewehrt. Also zu DDR-Zeiten und auch die ersten 90er Jahre habe ich die Farbe nur auf Dias fotografiert. Und dann merkte ich aber, dass ich da nichts mehr, so wie bei Schwarz-Weiß, wenn ich meine Vergrößerung selber mache, sind das meine. Und wenn das jemand anders vergrößert, dann sind das nicht meine Bilder. Und so habe ich gemerkt, dass ich bei der Farbe gar nichts mehr machen kann drin. Und dann hat mir eine Kollegin gezeigt, wie man Farbkontakte macht. Und das habe ich sofort begriffen. Und dann kam natürlich die Schwierigkeit, also es war so Anfang der 90er, dass ich dann angefangen habe, auch die Farbe selber zu vergrößern. Und man kann natürlich da was noch mehr dran korrigieren oder so, die steuern, wie man das gerne haben möchte. Oder was besonders bei den Auslandsgeschichten wichtig ist.
Also die Auftraggeber, wie zum Beispiel das Magazin Geo, die erwarten dann einfach auch, dass die Fotostrecken in bunt geliefert werden, in Farbe geliefert werden.
Das kam natürlich durch die Aufträge, weil die Aufträge waren ja fast 100% in Farbe, sodass mir gar nichts anderes übrig blieb. Und dann habe ich es einfach gemacht. Mein Mann hat mir eine kleine Maschine erst geschenkt. Da habe ich mich so durchgewurstelt und habe natürlich sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil ich wahnsinnig viel Material verbraucht habe. Und ich habe gelernt, mich in die Farbe reinzugucken. Ja, und jetzt habe ich eine große Maschine und ich kann es jetzt und es macht mir Spaß. Also ich mache es wirklich gerne. Und besonders die Aufträge von diesen Auslandsgeschichten. Also Geo hat mich ja sehr spät entdeckt, aber nicht zu spät. Und dann habe ich gemerkt, die ersten Sachen waren Jemen und Afrika, dass da so ein besonderes Licht ist. Das muss ich alleine vergrößern. Das konnte ich gar nicht. Ich war ja nur am Korrigieren, wenn ich das irgendwo abgegeben habe. Und so ist es entstanden. Und ich versuche bis heute auch die Farbvergrößerung selber zu machen.
Und wenn ich jetzt wieder an Textilien denke, Ihre Bilder aus dem Senegal etwa mit fantastischer Mode, sehr, sehr farbfroher Mode, das wäre in der Tat mit Schwarz-Weiß verschenkt. Man würde es gar nicht sehen.
Das war die große Frage damals, ob ich frage mich immer, ob es auch in Schwarz-Weiß funktioniert hätte. Aber ich glaube, diese Geschichte braucht doch die Farbe. Erstmal die Farbe von den Sachen und dann auch die Farbe so aus Dakar zum Beispiel oder wo auch immer, die Farbe der Umgebung. Das ist schon verrückt, ja.
Gibt's für Sie, Sibylle Bergemann, Situationen, wo Sie überlegen, was setze ich jetzt ein? Oder ist das jetzt mittlerweile eben immer davon abhängig, für wen Sie es machen?
Nee, das überlege ich nach wie vor oft.
Und wann greifen Sie dann wieder zum Schwarz-Weiß?
Wenn es ein Auftrag ist, wo klar vorgegeben ist, Farbe, dann mache ich es in Farbe. Mhm. Und wenn ich jetzt Sachen für mich mache, also wir haben jetzt ja so eine Geschichte, es gibt 20 Jahre Ostkreuz und wir machen jetzt eine Ausstellung und ein Buch zum Thema die Stadt und ich habe mich für Berlin entschieden. Da habe ich jetzt gemischt und finde es auch in Ordnung, gab aber Diskussionen, weil manche dann der Meinung waren, es müsste dann doch entweder oder sein, was ich aber überhaupt nicht finde. Ja.
Stichwort Ostkreuz. Das müssen wir jetzt erstmal erklären. Ostkreuz ist eine Agentur. Die haben Sie gemeinsam mit 5 Kollegen, glaube ich,
6,
unmittelbar nach der Wende gegründet. Mhm. Agentur Ostkreuz, weil Ostkreuz ein wichtiger Punkt verkehrstechnisch für Berlin ist. Und da kann man sich vorstellen, ja, so in alle Richtungen gehend, so wollen auch wir künftig arbeiten. Das sind mittlerweile viel mehr, nicht? Viel mehr Kollegen, 18, glaube ich, mittlerweile.
17 oder 18, ja.
Ja. Ostkreuz ist sehr erfolgreich geworden, obwohl es nicht die ganze Zeit krisenfrei lief.
Nee, natürlich nicht.
Diese Gruppe zu haben, es gab ja auch eine Vorläufergruppe, die Sie hatten zu DDR-Zeiten, die Gruppe direkt. Ist das wichtig? Fühlt man sich da irgendwie sicherer als freier Fotograf?
Also direkt diesen Namen haben wir uns mal gegeben, weil wir waren mehrere Fotografen, die befreundet waren, also Roger Melis unter anderem auch. Wir wollten uns beteiligen an einer Ausstellung irgendwo in Polen oder wo. Und da ging es nur als Gruppe. Darum ist dieses direkt damals entstanden. Mhm. Und ja, Ostkreuz, die Ostkreuz gegründet haben, wir waren alle selbstständig, sogenannte Einzelkämpfer und hatten überhaupt nicht, also ich hatte überhaupt nie die Idee, mich irgendeiner Gruppe anzuschließen. Mhm. Und niemand wusste natürlich, was das wird. Ja, ob das ein halbes Jahr geht oder ein Jahr. Und jetzt sind das schon 20 Jahre. Natürlich gab es und gibt es Krisen. Und also
Habe ich mir das so vorzustellen, dass es eine Art von Interessengemeinschaft war, dass man zum Beispiel in der Gemeinschaft besser jetzt in dieser neuen kapitalistischen Welt auch sehen konnte, was sind unsere Rechte, wie gehen wir um?
Klar, es war eine Notgemeinschaft zuerst, und einfach. Also wir haben gehofft, dass wenn wir uns zusammentun, dass wir einfach mit der Organisation und mit diesen Sachen besser klarkommen. Weil zuerst gab es ja auch nicht mal Telefon oder so. Da sind wir mit so einem Riesenklopper, so ein Satellitentelefon rumgelaufen. Also jeden Abend hat das einer mit nach Hause genommen, damit wir zu erreichen waren.
Und also eine Interessengemeinschaft?
Ja, es war und ist Gott sei Dank immer noch eine Interessengemeinschaft. Und es geht um eine Autorenfotografie und nicht darum, irgendwie was zu bedienen, was so eine Agentur natürlich auch machen muss. Aber wir sind nicht so sehr jetzt die Fotografen, die für die aktuellen Geschichten, also das machen wir auch oder es gibt Kollegen, die machen das auch. Aber eigentlich arbeiten wir mehr an größeren Themen.
Also die man auch selber sich aussucht.
Selber aussucht oder diese sogenannte Autorenfotografie, dass man eine Handschrift hat und sich damit auseinandersetzt oder auch dadurch zu erkennen ist, dass man geschafft hat, eine Handschrift zu kriegen.
Und die Gruppe Ostkreuz ist nicht unbescheiden. Wenn sie Vorbilder benennt, dann spricht sie von Magnum, der legendären Agentur.
Ja, so viele Vorbilder gibt es ja nicht. Und von den deutschen Gruppen, da sind ja also viele, Visum gibt es nicht mehr und Bilderberg gibt es ja noch, aber da gibt es nicht so viel, wo man sich orientieren kann, weil die meisten sind ja nur, die machen ja nur die Wiederverwertung, während Ostkreuz ja auch, da gehen ja die Aufträge und alles geht über die Agentur.
Und in dem Kontext ist dann auch noch eine Schule entstanden, an der Sie mitarbeiten.
Ja, es gibt eine Schule, die Schule läuft sehr gut. Es gibt sehr viel Bewerbung jedes Jahr und die wird immer größer, die Schule. Und da kommen auch, sind gute Leute rausgekommen.
Und ist jetzt der Anspruch, sozusagen Nachwuchs an Autorenfotografen auszubilden? Oder könnte man bei Ihnen auch Fotografie lernen, studieren, wenn man sagt, ich möchte mal in die Werbung gehen?
Also da bin ich persönlich nicht die Richtige für die Werbung, aber das wird natürlich an der Schule auch unterrichtet. Man kann jetzt nicht die Werbung außen vor lassen. Ja, das gehört jetzt einfach dazu. Und da gibt es Kollegen, die wunderbar die Technik erklären können, was ich nicht kann und auch nicht will. Das kann man da auch lernen. Bei mir nicht. Also bei mir war es eigentlich so, dass ich versucht habe, den Leuten zu erklären, dass sie wirklich eine subjektive Sicht haben sollten und nicht danach schielen, was könnte jetzt der Auftraggeber erwarten. Das wird nichts. Wenn sie nicht schaffen, ihre eigene Sprache zu entwickeln, dann können sie es auch lassen.
Wie ist es mit den Erfahrungen bei den großen Reisen, die Sie gemacht haben? Das war früher ja in dem Sinne nicht möglich. Ganz, ganz viele Bilder für die Zeitschrift Sibylle zum Beispiel, die ja im Zentrum der Arbeit stand, sind in Berlin entstanden oder an der Ostsee entstanden. Also an, wie man sagen würde, Locations, die schnell erreichbar waren.
Ja.
Und nun kommt diese riesen Reisenerfahrung hinzu, Sibylle.
Also ich hatte zu DDR-Zeiten immer Fernweh. Ich wollte gar nicht weg, aber ich wollte reisen. Ich wollte unbedingt die Welt sehen und wollte auch nicht sterben, bevor ich in New York war.
Mhm.
Also solche schwachsinnigen Sachen eben. Und dann kam 99 war die erste große Geschichte für Geo. Da haben die mich in Jemen geschickt, was sehr kompliziert war, weil alles, was vorgegeben war, nicht funktioniert hat, weil die Frauen sich nicht fotografieren ließen. Das ist aber trotzdem gut gegangen und die haben mich 10 Jahre lang, jetzt kann ich es nicht mehr, ich kann diese großen Geschichten nicht mehr machen, weil ich krank bin. Ich habe das sozusagen im Sturzflug nachgeholt und das war toll. Also ich habe die Reisen sehr genossen. Es war meistens in heiße Länder, nicht nur, war auch in Grönland. Und es war oft sehr heiß und strapaziös. Timbuktu zum Beispiel war sehr, sehr heiß und anstrengend. Aber es war toll und ich bin sehr froh, dass ich diese Reisen machen konnte.
Die Johanna Wieland von Geo, die auch mit Ihnen gereist ist, die hat erzählt in einer Vernissage-Rede, die sie für Sie geschrieben hat und in einem Aufsatz, wie unkompliziert die große Bergemann bei solchen Reisen war. Also wie einfach die Unterkünfte waren, wie wenig sie mit hatten an Ausrüstungsgegenständen, keine Lichtsegel und all der Kram.
Eine Aufhelle hatte ich schon mit. Ich sehe mich da auch nicht groß und ich habe mich nie als Dame gesehen und Früher, als ich so 20 war, habe ich gedacht, mit 30 müsste ich eine Dame sein. Mhm. Aber das mit der Dame, das wird nur nichts mehr. Johanna Wieland habe ich kennengelernt, früh um 6 auf dem Flughafen in Bangkok. Und da sind wir in ein Dorf gefahren, in den Bergen in Thailand, und wirklich von einem Moment auf den anderen wirklich sehr dicht, und haben auch zusammen unter so einem Moskitonetz geschlafen. Ja, wenn man sich darauf einlässt, dann muss man damit auch rechnen, dass man nicht immer im Luxushotel wohnt. Auf dem Dorf, Wasser haben sie gehabt, aber natürlich alles, diese ganzen, also so ein Plumpsklo und wo irgendwelche Skorpione rumliefen. Und da schaltet man ab und macht seine Arbeit.
Aber ein bisschen Abenteuerlust muss man dann schon mitbringen.
Ja, natürlich.
Und große Neugier auf das, was die Welt hat.
Große Neugier, na klar. Also, und ach so, Strom hatten sie nicht. Also das war schon dann nicht so einfach, ja, wenn abends. Nee, das ist dann so. Da stellt man sich drauf ein und es ist auch, ist in Ordnung.
Und Ihre großen Sehnsuchtsziele, die haben Sie inzwischen tatsächlich alle erreicht. Sie waren in New York, Sie waren in Asien, Sie waren in Afrika.
Ja. Sie
waren in Paris, nehme ich an.
Ja, New York war immer, da wollte ich unbedingt hin. Paris auch. Und dann gab es so, Island wollte ich immer. Dann war ich aber in Island und da war ich bitter enttäuscht, weil da immer die Sonne schien. Island hatte ich mir vorgestellt, Nebel und
heftige Wolken.
Heftige Wolken und sowas. Und da schien immer die Sonne. Da war ich sehr enttäuscht. Denn es gibt jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das müsste ich unbedingt noch sehen. Also ich war wirklich viel unterwegs.
Sibylle Bergemann, Ihre zweite Wunschmusik, die entspricht dann quasi den vielen Reisen und den Erfahrungen, die man da so macht. Hotel Hells, also Hotelhöllen, schildert Eric Burdon mit den Animals in dieser Aufnahme.
The neon sign flashes, leaves its mark against the wall. Every memory, 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 memory.
Sie hören HR2 Kultur mit dem Doppelkopf. Mit der Fotografin Sibylle Bergemann ist Barbara Henke im Studio. Frau Bergemann, ein paar Reihen müssen wir ansprechen, die sozusagen Klassiker in Ihrem Werk sind. Das allererste, was legendär geworden ist, ist eine Langzeitreportage, die hat tatsächlich 11 Jahre in Anspruch genommen. Immer wieder sind Sie zwischen 1975 und 1976 zur Insel Usedom und dann später in Berlin zu dem Bildhauer Ludwig Engelhardt gefahren, um zu dokumentieren, festzuhalten, mitzuerleben, wie von den ersten Modellen an das große Marx-Engels-Denkmal entstanden ist. Schwer zu beschreiben, diese Reportage. Aber ich sagte ja, von den Modellen bis zur Realisierung. Also man sieht dann zwischendurch kopflose Philosophen, man sieht die Köpfe eingewickelt in feuchte Lumpen und Ähnliches. Was war das für ein Auftrag oder war das ein selbstgewählter?
Der Ludwig Engelhardt hat mit meinem Mann zusammen Bildhauerei studiert und der hat uns irgendwann besucht und hat, es war 75 und wollte gerne, dass ich mal hochkomme und mir mal das angucke. Und ich bin dann hochgefahren im November nach Usedom. Da waren die Figuren noch ganz klein und das war, er hatte den Staatsauftrag noch nicht. Er hat erst mal irgendwie so einen kleinen Entwurf gemacht. Also die waren so wie eine Marionette, so groß vielleicht. Und dann bekam er nach einiger Zeit wirklich den Auftrag, als Staatsauftrag, dieses Marx-Engels-Denkmal zu machen.
Für die alte Berliner, Ost-Berliner Mitte.
Ja, und ich bekam dann vom Ministerium für Kultur richtig den Auftrag, das zu dokumentieren. Mein Auftrag war eigentlich Reproduktion bildender Kunst. Dafür wurde ich bezahlt. Und ja, so bin ich da die 11 Jahre hingefahren und die Figuren wurden immer größer. Er hat zweimal angefangen, erstmal mit Ton und dann nachher mit Gips. Und diese Sachen, wenn die Scheuerlappen darüber hängen oder die Sachen in Plastik eingepackt sind, ist immer, damit die Sachen nicht austrocknen.
Ja, ja.
Und es war auch so, dass der Ludwig Engelhardt natürlich gesehen hat, dass das skurril ist oder alles ein bisschen sehr merkwürdig. Das haben wir schon gesehen.
Aber das wurde publiziert, diese Reihe. Wie ist das Max-Engels-Denkmal entstanden? Die wurde publiziert, ja?
Na, erst am Schluss, zwischendurch nicht.
Aha.
Ja, und das war für mich nicht so ganz einfach. Ich habe von Bildhauerei keine Ahnung und er wollte natürlich immer wissen, wie ich das finde. Mhm. Und ich konnte nur sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Und ich weiß nicht, wenn ich nicht den Auftrag gehabt hätte, ob ich die 11 Jahre durchgehalten hätte. Mhm. Ja, es gab dann so Zeiten dazwischen, da wiederholten sich die Fotos natürlich. Und viele sagen ja, es sieht aus wie die Demontage, aber es war der Aufbau.
Ja, speziell zum Beispiel, wenn man den aufgehängten Engel sieht, wie er zum Aufstellen transportiert wird.
Ja.
Das kann natürlich auch der andere Vorgang sein.
Klar.
Das kann
und
natürlich
die,
auch abmontieren sein.
Die Figuren wurden dann durchgeschnitten, weil sie zu groß waren zum Transport in die Gießerei. Und nachher, zum Schluss, war es natürlich, wurde es immer spannender. Und ich war ja auch in der Gießerei. Nee, gedruckt wurde es erst, nachdem es fertig war und nachdem es auch eine Ausstellung gab, wo die Fotos gehangen haben und irgendwie, ich glaube, die Leute, die dafür zuständig waren, nicht genau hingeguckt haben und die kannten mich durch diese 11 Jahre. Ich habe die dann, den Kulturminister und den vom ZK, den Hager, dann auch kennengelernt bei Engelhardt. Die hatten dann sozusagen Vertrauen, es wird schon in Ordnung sein und haben mich beglückwünscht. Der Sonntag hat zuerst was gedruckt. Auf den Titel haben sie sich auch nicht getraut, dies eine zu bringen, also wo der schwebt. Ja, es wurde dann gedruckt.
Sibylle Bergemann, eine andere Geschichte. Sie sind immer wieder in Klärchens Ballhaus gegangen und haben Menschen fotografiert, die dort miteinander getanzt haben. Wahrscheinlich waren es alles Wildfremde, denn man kam dort zusammen eben, um mal für einen Abend, vielleicht auch für eine anschließende Nacht, einen Partner zu haben, eine Partnerin
ja.
zu haben, eine Liebelei zu haben, Spaß.
Ja, und das war auch völlig klar. Da wurde gar nicht drum herum geredet. Man ging dahin, viele sind hingegangen, um dort jemand kennenzulernen. Es waren viele junge Männer von der Armee, dann nicht mehr so ganz junge Frauen. Damals noch viele Gastarbeiter, viele Türken aus West-Berlin, die dann natürlich die Ostfrauen netter fanden. Und
weil die Ostfrauen noch zugänglicher waren.
Ja, klar. Und war nicht peinlich. Es war so und es war also völlig in Ordnung. Und ja, ich habe da fotografiert, hatte eigentlich keine Probleme. Es gab dann Leute, die wollten nicht, wenn die auf Dienstreise waren und da irgendwie heimlich und so. Die haben dann gesagt, sie wollen nicht fotografiert werden, kein Problem. Die habe ich dann entweder nicht fotografiert oder die Sachen nicht vergrößert.
Das ist sehr nah an einer Sozialreportage, an einer Dokumentarfotografie. Aber später dann ist Klärchens Ballhaus für Sie auch das geworden, was man Location nennt. Also auch ein Ort mit seiner Schrundigkeit, seiner Baufälligkeit, seiner Erbärmlichkeit, in den Sie dann wiederum mit Models gegangen sind, um wiederum Fotografien von Mode zu machen.
Ja, das war jetzt erst in den letzten Jahren, weil es oben diesen wunderbaren Spiegelsaal gibt, der Gott sei Dank immer noch nicht rekonstruiert ist oder hoffentlich auch nicht wird. Also das ist als Location natürlich toll, also aber auch nicht so einfach, weil die Spiegel sind alle sehr hoch und ich wollte natürlich, dass das Mädchen vor dem Spiegel steht und der Spiegel ist aber in 3 Meter Höhe, fängt er erst an und da haben wir ein Gerüst gebaut und das Mädchen stand dann auf diesem wackeligen Gerüst und ich stand auch auf einer hohen Leiter. Es war schon nicht ohne. Dann haben wir noch den Kronleuchter kaputt gemacht. Da ist was abgebrochen. Ja, als Location ist es toll. Also es ist immer noch eine schöne Atmosphäre da drin.
Ein gewisser morbider Charme, könnte
ja,
man sagen.
Ja, der morbide Charme, der ja langsam verschwindet
überhaupt.
Also nicht in Klärchens Ballhaus nur, sondern der ja in der ganzen Gegend verschwindet, weil die Auguststraße, Linienstraße und die ganze Ecke, es ist jetzt schick, das war ja die oldste Gegend überhaupt. Ja. Da bin ich früher immer... Habe ich viel fotografiert.
Ja, das wird konsequent aufgehübscht und damit teuer gemacht, das ganze Gebiet.
Ja, und das ist langweilig. Ja. Es ist teuer und langweilig.
Aber Ihr Interesse an solchem Charme der Vergänglichkeit führt ja auch zu anderen Reihen. Einmal zur Wahl des Polaroids, eines sehr vergänglichen Mittels, mit dem Sie zum Beispiel viele, viele Bilder der Theatergruppe Rambazamba gemacht haben.
Das ist eine Theatergruppe für geistig Behinderte und andere. Also es sind Leute mit den unterschiedlichsten Behinderungen, mehr oder weniger. Also ich habe diese Gruppe in der Akademie der Künste entdeckt, als sie einen Preis bekommen haben und wollte eigentlich nur ein Mädchen fotografieren, die nur ein Porträt von dem einen Mädchen machen. und bin dann da hängen geblieben, habe ein Dreivierteljahr ganz intensiv schwarz-weiß diese Wojciech-Inszenierung fotografiert. Und so 14 Tage vor der Premiere hat die Frau, die die Kostüme und die Schminke macht, mich gefragt, ob ich zur Dokumentation mal die Kostüme in Farbe fotografieren kann. Und da habe ich es mit Polaroid gemacht, aus Faulheit, weil ich dachte, dann hat es gleich, dann muss ich nicht nochmal Vergrößerung machen lassen und so weiter. Und habe gleich bei dem ersten gemerkt, ich war völlig fasziniert, was da entsteht. Und das war irgendwie rauschartig. Ich habe das dann nochmal versucht, bei einer anderen Inszenierung auch zu machen und es ging nicht. Und das finde ich gut, dass man das nicht einfach so wiederholen kann. Es war irgendwie, wir waren ganz eng miteinander und ich war eine von denen einfach. Und ich habe dann 8 Jahre lang sehr intensiv dort fotografiert.
Und dann haben Sie was entdeckt, was auch so ein Zwischenstadium darstellt. Es ist noch Kulisse, aber es hat auch schon ausgedient. Die Settings, die Wenzel Storch für seinen Film Die Reise ins Glück in Heidelberg aufgebaut hat.
Ich bin da hingefickt worden von Geo, ich soll mal gucken. Da hätte einer geschrieben, der Wenzel Storch hätte geschrieben, und dass sie da jetzt raus müssen. Also die hatten die ganzen Kulissen in so einer Lagerhalle an so einem Binnenhafen. Und ich war 3 Tage bevor die Halle geräumt werden musste, war ich dort. Ich war gerade aus Afrika gekommen und meine Kameras waren versandet und ich hatte mir eine Kamera ausgeliehen, womit ich nicht Bescheid wusste und die war auch nicht in Ordnung. Also es war der totale Horror. Ich habe da 3 Tage, Tag und Nacht fotografiert. Es sind nicht diese Standfotos. Ich habe mir da alleine was ausgedacht mit den Kulissen, die noch da waren.
Selbst Szenen entwickelt, ja, mit den Models, die mitgemacht haben.
Ja, und es sind ja alles Amateure, bis auf den Bären. Der Bär ist der einzige Profi gewesen am Set. Alles andere waren Amateure, die da Feuer und Flamme waren.
Und bei dem Bär habe ich gerätselt, ist das nun ausgestopft oder ist das lebendiger?
Der Bär ist echt. Ja. Und es war auch sehr stressig, den Bären in diese Stimmung zu bringen, dass er sich da aufstellt. Es war auch nur ein kurzer Moment. Und es gibt Gott sei Dank ein Negativ, wo das in Ordnung ist. Auf den anderen sieht er doof aus. Aber das war toll.
Also da sind rätselhafte Bilder entstanden. Ja, teilweise, als wenn man sich in einen Märchenfilm hineinbegibt.
Ja, es war wie ein Märchen.
Also es war dann eine sehr kreative und sehr intensive Arbeit, nehme ich an.
Es war wunderschön. Es war ein ganz heißer Sommer. Und ich musste mich immer beeilen, weil der ganze Strom, die ganze Anlage hing an einer Steckdose. Und ich musste mich immer beeilen, weil die Steckdose rausgeknallt ist dann. Die Sicherung ist rausgeknallt. Ich musste mich immer beeilen, also 1-2 Mal draufdrücken, dann war die Sicherung wieder raus.
Also fotografieren kann Stress sein, aber fotografieren kann auch bedeuten, dass man Geduld haben muss.
Ja, es ist aber der Stress. Ich finde, es gibt ja Stress, der angenehm ist, der Spaß macht. Das ist ja meistens ziemlich stressig, aber das ist in Ordnung. Anders geht das nicht. Sonst wird es langweilig.
Und wenn Sie sonst so resümieren, war die politische Wende für Sie insgesamt gesehen ein positiver Punkt für den Fortlauf Ihres Lebens?
Ja, natürlich, ja. Das ist keine Frage. Ja. Also das fängt schon damit an, dass die Stadt, Berlin ist immer meine Stadt gewesen, dass es jetzt eine Stadt ist, wo ich überall hingehen kann und nicht nur hier die Hälfte, das ist keine Frage. Also ob es nun die ideale Lösung ist, wie es jetzt ist oder wie es geworden ist, ist eine ganz andere Frage. Aber ich hätte natürlich, möchte ich die DDR nicht wieder haben, um Gottes Willen. Nee.
Dann wünsche ich der Bilderjägerin Sibylle Bergemann viel Glück, auch in Zukunft, auf dass die Strecke der Motive noch anwachse. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie zu Gast waren. Und vom heutigen Doppelkopf in HR2 Kultur verabschiedet sich auch Barbara Hinke. Zum Ausklang nun Fuora della Notte von Ludovico Einaudi.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23:05 Uhr. HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.